Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda.
Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trump wird zum zweiten Mal Präsident der USA werden. Er hat sich ganz klar gegen die demokratische Konkurrentin Kamala Harris durchgesetzt.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Wie Trump und dessen engste Verbündete die USA jetzt verändern wollen, darüber sprechen wir heute. Und darüber, was Trumps Comeback für uns und die restliche Welt bedeutet. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und Stammgast, wenn es um die USA geht. Donald Trump hat überraschend deutlich die Präsidentschaftswahl gewonnen. Wie aktuelle Umfragen zeigen, ist dieser Erfolg aber nicht zwingend auf seine Person zurückzuführen. Er hat zum Beispiel durchwegs schlechtere Beliebtheitswerte gehabt als seine Konkurrentin Kamala Harris. Was war denn letztlich ausschlaggebend für seinen neuerlichen Erfolg?
Naja, der Sieg hat immer viele Väter und in diesem Fall auch und viele Gründe. Also er hat Wahl gekämpft, natürlich gegen Kamala Harris, aber auch gegen Joe Biden, ein Präsident mit sehr, sehr niedrigen Popularitätswerten und die auch auf Harris abgefärbt haben. Und es ist ihm auch gelungen, mit einem doch sehr geschickten Wahlkampf, der für uns hier aus europäischer Sicht völlig überzogen, sogar verrückt gewirkt hat, Harris auf eine Weise zu charakterisieren, die für viele Amerikaner überzeugend schlecht ausgesehen hat. Als Leichtgewicht, als dumm, als unernst und linksradikal. Umgekehrt hat Harris versucht, Trump auch in ein gewisses Eck zu stellen. Aber die Amerikaner haben gesagt, wir kennen Trump schon so gut. Er war ja schon 4 Jahre Präsident. Wir wissen, dass er zwar ein bisschen vielleicht verrückt ist, aber uns trotzdem nicht schaden wird. Dazu kommt von thematischer Seite her, es waren 2 große Themen, die die Amerikaner wirklich beschäftigt hat. Das eine war die Inflation, die in den letzten Jahren doch dramatisch gestiegen ist, zwar wieder zurückging, aber die Preise sind hoch geblieben. Und auch wenn gleichzeitig die Wirtschaft sehr gut gelaufen ist, war doch das Gefühl da, das Leben ist so viel teurer geworden und die Demokraten sind daran schuld. Und schließlich das ganz große Thema Migration, Einwanderung, illegale Einwanderung, das die USA in einem bisher noch nie erlebten Ausmaß während der beiden Jahre erlebt hat.
Lass uns gleich auf diese beiden großen inhaltlichen Themen eingehen. Davor möchte ich noch über einen ganz interessanten großen Tross an neuen Verbündeten sprechen, den Trump um sich geschart hat. Allen voran der Tech-Milliardär Elon Musk, der konservative Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance und auch der Verschwörungstheoretiker RFK Jr. Was würdest du denn sagen, welchen Anteil haben diese Leute an Trumps Erfolg und mit wem wird er ein Regierungsteam bilden?
Naja, ich glaube, Kennedy Jr. hat die geringste Rolle hier gespielt. Der ist halt ausgeschieden aus dem Wahlkampf mehr oder weniger und hat dadurch verhindert, dass er vielleicht, obwohl er ja eigentlich einmal ein Demokrat war und aus einer berühmten demokratischen Familie kommt, auch Trump Stimmen kosten könnte. J.D. Vance, ein Vizepräsidentschaftskandidat, hat das Beste gemacht, was ein solcher Running Mate, wie das heißt, tun kann. Er hat keinen Schaden angerichtet. Was man am Anfang nicht genau gewusst hat, weil Vance wenig politische Erfahrung hatte, sehr radikal herübergekommen ist, es einige Zitate aus der Vergangenheit gab, die sehr schädlich waren, wie er zum Beispiel alleinstehende Frauen als Katzenfrauen abgetan hat. Aber seine Debatte mit dem Vizepräsidentschaftskandidaten von Harris, Tim Walz, da war er sehr, sehr gut, hat er absolut moderat und vernünftig gewirkt, ebenso in vielen Interviews. Das heißt, er hat sich selbst aus dieser Schusslinie genommen und hat eine gewisse Kompetenz ausgestrahlt, die Trump sicher geholfen hat. Er wird einfach Vizepräsident sein. Ich glaube nicht, dass er da eine zentrale Rolle spielen wird, aber vielleicht doch als Einflüsterer sehr, sehr rechter, rechtskonservativen Ideen. Er selbst ist ja auch eng vernetzt mit diesen ganzen Krypto-Unternehmern, auch Millionären, Milliardären, auch zum Teil in Silicon Valley und anderswo. Und da sind wir schon bei der dritten Person, bei Elon Musk. Elon Musks Unterstützung für Trump hat sicher eine große Rolle gespielt. Erstens einmal hat er ihm sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, zu einem Zeitpunkt, wo Trump das Geld gebraucht hat. Die Plattform X hat jetzt nicht so eine große Breitenwirkung, aber trotzdem, auch das hat geholfen. Und vor allem, vergessen wir nicht, Elon Musk ist der reichste Mann der Welt, aber er ist ein self-made man. Er hat dies mit Unternehmen geschafft, die er aus dem Boden gestampft hat, mit visionären Ideen, und viele Amerikaner bewundern ihn. Und die Tatsache, dass ein solcher Mann neben Trump steht und sagt, Trump ist der Beste und Harris wäre eine Katastrophe für das Land, hat viele überzeugt, dass eine Trump-Präsidentschaft gut für die amerikanische Wirtschaft wäre und daher auch gut für die eigenen Finanzen. Und er hat sicher möglicherweise sogar den Ausschlag gegeben.
Im Jänner soll Trump angelobt werden, wenn alles nach Plan läuft. Er hat bereits angekündigt, zu Beginn ein Autokrat sein zu wollen und politische Gegner im Extremfall auch militärisch zu verfolgen. Denkst du, es wird wirklich zu so einem Rachefeldzug kommen, wie angekündigt?
Das Risiko ist da. Erstens einmal hat Trump das in der Vergangenheit auch schon gemacht, auch in seiner ersten Amtszeit. Leute, die ihm in den Weg gestanden sind, von denen er sich irgendwie verraten gefühlt hat oder die er als Feinde sah, hat er versucht, mit allen Mitteln fertig zu machen, auch mit illegitimen Mitteln. Und letztlich sein erstes Impeachment-Verfahren ging ja darum, dass er versucht hat, den neu gewählten ukrainischen Präsidenten Selenskyj dazu zu bringen, dass er gegen Bidens Sohn Hunter Biden vorgeht. Völlig außerhalb der normalen Konventionen amerikanischer Außenpolitik. Das zweite ist, dass Trump es absolut auch seiner Persönlichkeit entspricht. Er ist jemand, der einfach nicht vergisst, nicht vergibt, der alles immer nur persönlich sieht. Auch der Charakterzug einer narzisstischen Persönlichkeit, was er eindeutig ist. Und er hat die Mittel dazu. Als Präsident hat man eine große Machtfülle und zum Beispiel das Justizministerium untersteht ihm ja. Jetzt war es in der Vergangenheit immer üblich, dass ein Präsident eher einen unabhängigen Justizminister einsetzt, den man alleine werken lässt, damit das nicht in den Geruch einer politisierten Justiz kam. Das hat Joe Biden gemacht auch, obwohl natürlich die Verfahren gegen Trump bei vielen den Eindruck gegeben haben, dass die Justiz sehr wohl hier politische Ziele verfolgt, aber das war einfach nicht der Fall. Trump wird hier keine Hemmungen haben und man kann davon ausgehen, dass das Justizministerium, dass das FBI, dass alle möglichen amerikanischen Behörden dafür eingesetzt werden, um gegen Leute vorzugehen, die Trump fertig machen möchten. Das sind jetzt nicht nur Demokraten, das sind möglicherweise vor allem Republikaner, die Trump kritisch sind oder nicht loyal genug sind. Und allein die Angst davor ist etwas, was sehr einschüchternd wirken kann und viele Menschen dazu bringen kann, sich aus der Politik zurückzuziehen und Trump nicht zu kritisieren. Das kann auch Journalisten treffen, das kann auch die Medien treffen. Er hat ja mehrmals im Wahlkampf angedroht, CBS die Lizenz zu entziehen, CBS, eines der ganz großen TV-Sender, weil er behauptet hat in einem großen Interview mit Kamala Harris auf dieser Sendung 60 Minutes, wurde manipuliert, indem eine schlecht beantwortete Frage von ihr ausgetauscht wurde. Und diese ständigen Androhungen sind etwas, was seiner Natur sehr entspricht. Ob er das Militär einsetzen wird, auch das ist möglich. Das Militär hat ihm in seiner ersten Amtszeit, die er von doch letztlich unabhängigen Generälen geführt wird, mit einem gewissen Ethos, Widerstand geleistet. Gewisse sogar Anordnungen einfach ignoriert. Aber Trump hat schon gesagt, er wird jetzt seine eigenen Soldaten, seine eigenen Offiziere, seine eigenen Generäle dort einsetzen. Er wird das austauschen, er wird sich nicht mehr das bieten lassen, dass ihm in seiner eigenen Regierung Leute Widerstand leisten. Und dann könnte das Militär tatsächlich gefügig werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn es dann zu Massenprotesten kommen wird, wie es ja auch schon in seiner ersten Amtszeit war, dass er dann möglicherweise auch mit dem Militär gegen sie vorgeht, bis hin zu einem möglichen Blutvergießen. Und das dann begründet, dass dies ja eigentlich Aufständische sind, Rebellen, die die Staatsordnung zerstören wollen. Also die Möglichkeiten sind groß. Seine Persönlichkeit geht auch sehr wohl in Richtung der Autokratie, der Repression, der Despotie. Das sieht man ja auch an seiner Sympathie für ausländische Diktatoren von Wladimir Putin über Xi Jinping, auch wenn er die als zum Teil als Gegner sieht, er bewundert sie und sagt das auch immer wieder. Oder auch in moderaterer Form großer Respekt für Viktor Orban. Und die einzige, was ihn vielleicht möglicherweise abhalten könnte, wäre doch auch sein gewisser Wunsch, geliebt zu werden. Von auch den Menschen, von den Medien, von den Künstlern, einfach von der Gesellschaft, wo er ja herkommt. Er ist ja aufgewachsen, hat ja gelebt in New York und war ja dort in einer prominenten Szene. Ob er wirklich dann nur als eine Art von brutaler Diktator dann in die Geschichtsbücher eingehen möchte, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Also da könnte von ihm selbst diesmal eine gewisse Bremswirkung aufkommen, wo er sagt, ich drohe halt damit, das macht ja auch einen gewissen Spaß, aber durchführen muss man es ja dann noch nicht. Es reicht ja, eine gewisse Einschüchterung in der Gesellschaft zu verbreiten.
Darf man gespannt sein, ob er diese Liebe auch irgendwo erzwingen wird. Er wird voraussichtlich aber auch politisch jede Menge Macht haben. Die Republikaner könnten aller Voraussicht nach auch den Senat erobern und das Repräsentantenhaus. Das Höchstgericht ist bereits in konservativer Hand. Damit hätte Trump fast uneingeschränkte Macht und kann vieles aus eigener Kraft umsetzen, was er sich vorstellt. Im Vorfeld war von einem rechtsrechten Geheimplan namens Project 2025 die Rede. Was umfasst denn dieser Plan und was denkst du, wird er versuchen, von diesem Plan umzusetzen? Wird er den Staat grundlegend umändern?
Dieser Plan hat 900 Seiten. Es ist ganz, ganz viele Vorhaben sind da drinnen, die jeden Aspekt der amerikanischen Wirtschaft, der Gesellschaft, der Außenpolitik betrifft, die Klimapolitik. Also alles irgendwo kommt da drinnen vor. Nein, Trump wird sicher nicht alles umsetzen wollen, weil er auch auf seine Popularitätswerte schaut. Und vieles, was dort drinnen ist, ist nicht populär. Und da geht es zum Beispiel vor allem, wenn es um das Recht auf Abtreibung geht. Und da hat Trump, wann immer er gemerkt hat, da gibt es ein Thema, wo ich dann wirklich breiten Widerstand spüre, schreckt er davor zurück. Was in diesem Project 25 wirklich auffallend ist und was Trump sicher sich sehr ernst nehmen wird, weil es seinem persönlichen Vorstellungen von wie man regieren soll entspricht, ist der Gedanke, dass man diese gesamte riesige Bundesverwaltung austauscht, dass man die Beamten, die bisher einem gewissen professionellen Ethos gefolgt sind, der auch auf evidenzbasierten Ergebnissen, auf Wissenschaft basiert, mit Experten, die außen stehen, auch irgendwo in einem ständigen Kommunikation sind, dass man sagt, nein, wir wollen Loyalisten dort haben, die einfach das umsetzen, was politisch entschieden wird. Und das wäre eine ganz, ganz grundlegende Änderung der Art, wie der amerikanische Staat funktioniert. Das würde zum Beispiel die Umweltbehörde, die EPA betreffen. Das könnte aber auch viele, viele andere Bereiche betreffen. Da geht es auch um die Antikartellbehörden, die ja bei Zusammenschlüssen von großen Konzernen, die ja immer im Interesse der Konzernchefs sind, oft Nein sagen, weil sie sagen, das schadet dem Konsumenten oder schadet den Mitbewerbern. Und da kann man sich gut vorstellen, dass Trump hier sagt, nein, da setzen wir jetzt eine Führung ein, aber dann nicht nur eine Führung, sondern auch einen gesamten Apparat, die solche Sachen einfach durchwinken, weil man will ja einem Unternehmer, der, sagen wir, auch möglicherweise mehr Geld spendet oder in meinem Sinne auch agiert, doch keine Steine in den Weg legen. Und so kann das viele, viele andere Sachen betreffen. Also es geht hier nicht um eine vollständige ideologische Umsetzung, aber um die Ausschaltung der Kontrollmechanismen, die in diesem amerikanischen Staat entstanden sind über viele Jahrzehnte. Man spricht oft hier von einem schwerfälligen Tanker und Trump wird alles versuchen, aus diesem Tanker ein Schnellboot zu machen oder zumindest ein etwas beweglicheres Gefährt, mit dem er seine Wünsche durchsetzen kann.
Kapitän für Donald Trumps neues Schnellboot könnte Elon Musk werden, der Tech-Milliardär und Tesla-Chef. Er soll eine Rolle als Optimierer des Staatshaushaltes übernehmen. Musk zufolge wolle er 2 Billionen des 8 Billionen starken Regierungsbudgets kürzen. Wie soll denn das konkret gelingen und was wären die Folgen? Wäre das eben diese Aushöhlung der Staatsapparate?
Es wäre sogar mehr als das. Deswegen glaube ich ja, dass diese ganze Vorstellung, was Elon Musk dann tun soll, eher ein Wahlkampfgag war als unbedingt ein ganz konkreter Plan. Liegt auch in der Persönlichkeit Elon Musks. Vergessen wir nicht, der Mann hat ja nicht so wahnsinnig viel extra Zeit. Hat ja einige Unternehmen zu führen und das tut er auch selbst.
Und hauptsächlich ist er auf X unterwegs, glaube ich.
Ist auch auf X unterwegs, aber allein Tesla, SpaceX und anderes nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und er ist sicher nicht für seine Geduld bekannt. Und in der Politik, das funktioniert nicht so wie in der Privatwirtschaft. Da kann man nicht einfach sagen, anordnen, das tun wir jetzt so, wie er es in seinem Unternehmen macht und dann folgt jeder. Und nicht einmal nach dem Umbau des Staates wird das so gehen. Und das Dritte ist dann, wenn man sich überlegt, wo solche eingespart werden, vergessen wir nicht, das amerikanische Bundesbudget besteht zum größten Teil aus Militärausgaben und dann aus den großen Blöcken von Sozialprogrammen, die gesetzliche Verpflichtungen haben, Sachen auszuzahlen. Das ist vor allem Social Security, das Pensionsprogramm und Medicare, die Krankenversicherung für Ältere. Und dann gibt es Medicaid, auch die Krankenversicherung für Niedrigverdiener. Natürlich könnte ein Präsident mit Hilfe des Kongresses und dieser Kongressmehrheit wird er höchstwahrscheinlich sicher im Senat und höchstwahrscheinlich auch im Repräsentantenhaus haben, könnte diese Programme auch massiv zusammenstreichen. Aber Trump hat immer wieder gesagt, das will er nicht tun. Warum? Weil es unpopulär ist. Social Security und Medicare sind für gerade ältere Amerikaner die wesentliche Stütze ihres Einkommens und ihrer Sicherheit. Und das wurde immer wieder, haben Demokraten, Republikanern vorgeworfen, ihr wollt das ja dort sparen. Und er hat klar gemacht, nein, das wird er nicht tun. Also ich glaube, selbst wenn er dort Elon Musk einsetzt und sagt, jetzt tu das, dann wird Musk sehr schnell entscheiden, dass er doch lieber Raketen auf den Mond und auf den Mars schickt. Das ist einfacher.
Klingt inspirierender, als Medicaid abzudrehen. Eine Möglichkeit besteht aber darin, die Ausgaben für den Umweltschutz, für den Klimaschutz einzudampfen. Das wurde im Vorfeld auch schon angekündigt. Womit ist hier zu rechnen?
Also einerseits ist der Klimaschutz ein rotes Tuch für Trump. Er ist, auch wenn er nicht hundertprozentig überzeugt ist, dass der Klimawandel eine Fake News ist, er traut den ganzen Grünen, den ganzen Liberalen nicht vom Bauch her heraus. Er möchte am liebsten ganz viel Öl und Gas verbrennen. Hat das ja auch im Wahlkampf und sogar in seiner Siegesrede schon angekündigt, wie stolz er darauf ist, dass Amerika so viele fossile Brennstoffe hat. Allerdings in den letzten 4 Jahren ist hier viel geschehen. Dieses Inflation Reduction Act von Präsident Biden hat hunderte Milliarden an Subventionen geschaffen für erneuerbare Energien, für E-Mobilität. Und da sind auch starke wirtschaftliche Interessen entstanden. Vor allem in republikanischen Bundesstaaten und republikanischen Bezirken. Texas zum Beispiel ist heute der größte Produzent von erneuerbarer Energie. Es ist auch dort sehr viel Öl und Gas, aber mehr kann man heute mit Wind und Solar verdienen in vielen Bereichen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Trump einerseits ständig gegen den Klimaschutz verbal ankämpfen wird, aber jetzt nicht unbedingt dort die großen Einsparungen vornehmen wird, weil er damit Menschen und Gebiete trifft, die letztlich zu seinen Unterstützern gehören, die auch seiner Popularität auch schaden könnten. Trotzdem, der Klimaschutz wird massiven Schaden unter ihm erleiden. Die USA werden ihre Bereitschaft, hier auch global zu kooperieren, stark zurücknehmen. Ich gehe davon aus, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen wieder austreten wird, so wie er das damals in seiner ersten Amtszeit gemacht hat. Die Bereitschaft, auch mit China irgendwie hier ein Einverständnis, eine Kooperation zu finden oder auch mit der Europäischen Union, wird es nicht geben. Und er wird wahrscheinlich doch immer wieder, auch wenn jetzt sagen wir Kohle heute so unbedeutend geworden ist, dass sein früherer Kampf für die Kohle nicht mehr so im Mittelpunkt stehen wird, für Öl und für Gas wird er weiterhin sich mit großem Herzen einsetzen.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Du hast gesagt, im Gesundheitswesen rechnest du nicht mit so großen Einschnitten, weil sie nicht so beliebt sind. Allerdings gibt es da auch Grund zur Beunruhigung, denn laut den derzeitigen Plänen soll RFK Kennedy Jr. die Zügel in die Hand nehmen. Der ist bereits bekannt als Verschwörungstheoretiker, lehnt Impfungen weitgehend ab, will die Medikamentenzulassungsbehörde FDA auflösen und auch Fluor aus dem Trinkwasser entfernen lassen. Wäre das alles so verheerend, wie es klingt?
Also ja, also wenn man Robert Kennedy für diese Sachen einsetzen würde und ihm freie Hand gibt, dann wäre das verheerend. Dann würden wahrscheinlich über die Jahre tausende Amerikanerinnen und Amerikaner sterben, die nicht sterben müssten. Wiederum, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, Kennedy wird sehr schnell wieder verschwinden aus diesem ganzen Trump-Universum und keine große Rolle spielen. In der Gesundheitspolitik sind, abgesehen von Medicare, die Krankenversicherung für die Älteren, die, glaube ich, sehr sicher sind, auch in Trumps Händen, wichtiger wird die Frage sein, wie Trump mit dem sogenannten Obamacare oder dem Affordable Care Act umgeht. Das war die Gesundheitsreform, die unter Obama eingesetzt wurde, mit der erstmals es eigentlich für fast alle Amerikanerinnen und Amerikaner möglich wurde, eine Krankenversicherung zu bekommen zu leistbaren Preisen. Dieses Gesetz war unter den Republikanern sehr, sehr unbeliebt und Trump hat versucht, in seiner ersten Amtszeit es zu kippen. Er ist damals ganz knapp nur gescheitert, weil der damalige Senator John McCain, den er ja dann auch wirklich geschmäht hat, dagegen gestimmt hat. Jetzt hat wieder Trump angekündigt, er wird Obamacare oder den ACA abschaffen und noch etwas viel, viel Besseres ersetzen. Nur, was das viel, viel Bessere sein soll, hat er nie sagen können. In der Debatte mit Harris, als er gefragt wurde, hat er dann gesagt, haben Sie einen Plan? Seine Antwort war, ich habe das Konzept eines Planes. Und das nach Jahren, wo das ein ständiges Thema war. Man wird dieses Gesetz nicht mal los, weil es zu sehr inzwischen ein Teil des gesamten amerikanischen Gesundheitssystems geworden ist. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er das komplett abschaffen wird. Aber er wird möglicherweise auch auf Druck von gewissen Lobbytätigkeiten der Versicherungswirtschaft, mancher Gesundheitskonzerne, der Pharmakonzerne beginnen, links und rechts Reformen, Änderungen durchzusetzen, die höchstwahrscheinlich den finanziellen und unternehmerischen Interessen entgegenkommen, aber Patientinnen und Patienten schaden wird. Wie er das dann verkaufen wird, ist eine andere Sache, aber überzeugend kann er ja argumentieren, auch wenn das, was er sagt, nicht wahr ist.
Wahlmotiv Nummer 1 war aber die Wirtschaftslage. Interessant ist, sieht man sich die trockenen Zahlen an, dann sind die USA besser als jede andere westliche Industrienation aus der Pandemie- und Inflationskrise herausgekommen. Es wurden Millionen Jobs geschaffen, die Inflation liegt bei knapp 2%, eigentlich ein guter Wert. Rechnet man aber die Topverdiener des Landes heraus, dann zeigt sich, dass viele Menschen der Mittelschicht und auch Ärmere wenig von diesem Aufschwung profitiert haben. Die Preise, die Lebensmittelpreise sind nach wie vor hoch und die spüren sie immer noch. Wird Trump das Leben dieser vielen enttäuschten Wähler, die sich vielleicht auch von den Demokraten nicht angesprochen gefühlt haben und von Joe Biden und Kamala Harris, wird er das Leben dieser Menschen verbessern? Gibt es hier konkrete Pläne?
Die Frage der Ungleichheit in den USA spielt eine ganz große Rolle, aber sie wird sehr selten auch wirklich ehrlich angesprochen. Es ist so, unter Biden sind verschiedene Sachen geschehen. Einerseits, die Inflation war viel, viel höher, als sie seit Jahrzehnten war. Und das spüren die Menschen sofort. Das merken sie, wenn sie tanken, wenn sie im Supermarkt sind. Gleichzeitig sind die Einkommen auch gestiegen. Aber dass man mehr Geld auf dem Bankkonto hat, beruhigt Menschen nicht, die im Supermarkt plötzlich sehen, dass die Butter oder das Frühstücksserial halt so viel deutlich teurer geworden ist. Und diese Diskrepanz zwischen empfundener Lebensstandard und dem, wie es wirklich ist, ist etwas, was diesmal sehr schlecht gegen die Demokraten ausgegangen ist. Und da hat Harris auch keine wirkliche Antwort gefunden, während Trump das mit voller Wucht durchgepeitscht hat im Wahlkampf, auch mit absurden Behauptungen, hat gesagt, glaube ich, der Frühstücksspeck ist viermal so teuer geworden. Hat natürlich nicht gestimmt, aber er ist teurer geworden und das ist das, was gezählt hat. Interessanterweise unter Biden, gerade die Einkommen der Niedrigverdiener sind sogar am meisten gestiegen. Das heißt, es ist die Ungleichheit ein wenig geschrumpft. Wir wissen, dass Trump alles tun wird, damit er die Spitzenverdiener entlastet. Er hat versprochen, dass er einerseits vor allem auch die Unternehmenssteuern, die schon bereits in seiner ersten Amtszeit gesenkt wurden, dass er die weiter senken möchte, was laut Ökonomen relativ wenig dazu beiträgt, dass mehr investiert wird, aber es ermöglicht, dass höhere Dividenden ausgeschüttet werden, was wiederum den Investoren und den sehr wohlhabenden und reichen Menschen in den USA hilft. Und auch wenn er dann verschiedene Sozialprogramme auch dort beschneidet oder zumindest auch nicht anpasst, dann kann man sehr wohl davon ausgehen, dass es den Ärmsten in dem Land nicht besser gehen wird, sondern eher schlechter, den Reichsten sicher besser gehen wird, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergehen wird. Allerdings, wenn die Wirtschaft insgesamt gut läuft, dann profitieren alle irgendwie davon. Das war in Trumps erster Amtszeit auch der Fall. Und Menschen erinnern sich zurück, dass es eigentlich eine gute Zeit war, ein relativ starkes Wirtschaftswachstum bis zur Pandemie ohne Inflation. Und die Inflation ist stark gesunken. Die bleibt wahrscheinlich jetzt auch niedrig, außer wenn Trump wirklich seine Pläne wahrmacht und hohe Zölle auf Importe verhängt, sowohl gegen europäische und asiatische, also alle Waren, die ins Land kommen, und ganz besonders gegen chinesische Importe. Und wenn das passiert, dann kann man davon ausgehen, dass die Preise steigen werden, weil das ist ja de facto eine Art Umsatzsteuer, die vom Konsumenten dann gezahlt wird, und dass dann nicht nur das Leben teurer wird und dann auch die Inflationswerte wieder steigen. Das muss man sehen, wie sehr Trump hier auch seine Ankündigungen, Versprechungen, Visionen und Träume, wie er das auch irgendwie dargestellt hat aus dem Wahlkampf, dann wirklich in der Realität umsetzt.
Diese Zölle waren ja ein zentrales Thema bei seinen Wahlkampfveranstaltungen. Damit hat er eigentlich um sich geworfen. Kann er davon überhaupt noch zurückziehen?
Trump kann alles. Also was immer er gestern gesagt hat, muss morgen nicht gelten. Das spielt bei ihm nicht so eine Rolle. Man darf ihn nicht vergessen. Sehr viele Menschen haben ihn gewählt mit dem Argument, wir wissen, dass er Unsinn redet. Das ist uns nicht wichtig. Es geht uns eher darum, was er tut. Also er ist viel weniger an seine eigenen Worte gebunden als andere Politiker. Das erklärt auch ein bisschen seinen politischen Erfolg und das Geheimrezept seiner Siege. Aber gleichzeitig ist er wirklich von Zöllen zutiefst überzeugt. Er ist ein Protektionist durch und durch. Er glaubt, Amerika sollte wie im 19. Jahrhundert alles, was es braucht, selbst produzieren. Er will eine Industrie haben, wo praktisch keine ausländischen Produkte verwendet werden, sondern wirklich hier eine Fabrik neben der anderen steht und fleißige Arbeiterinnen und Arbeiter hier den amerikanischen Traum verwirklichen. Unrealistisch in der heutigen Zeit mit den Lieferketten, mit tausenden Produkten, die über den ganzen Globus verteilt hier hin und her wandern, damit irgendetwas, ein Hightech-Gerät oder so, zustande kommt. Das heißt aber, er wird sehr wohl diesen Kampf gegen sogenanntes Outsourcing vorantreiben, Unternehmen, die anderswo produzieren lassen, zumindest beschimpfen oder auch bestrafen. Das hat er auch in seiner ersten Amtszeit gemacht. Da hat er vor allem Autokonzerne im Visier, die in Mexiko produzieren wollen. Ich glaube, Mexiko wird einen hohen Preis für Trumps Vorstellungen zahlen müssen. Ob daraus aber tatsächlich eine allgemeine Protektionismuspolitik herauskommt, wo die Zölle auf eine Weise angehoben werden, wie es zuletzt 1930 geschehen ist, am Beginn der Weltwirtschaftskrise, das weiß ich nicht. Jeder, der ein bisschen in den Geschichtsbüchern blättert, weiß, welche katastrophalen Folgen dieser Protektionismus der damaligen republikanischen Präsidentschaft gehabt hat.
Das zweite Hauptthema Trumps ist und war auch in diesem Wahlkampf die illegale Migration. Auch hier interessant, er war es selbst, der eine von Demokraten und Republikanern angestrebte Verschärfung der Einwanderungsgesetze in Bidens Amtszeit verhindert hatte. Wird er jetzt so radikal gegen Migranten und Migrantinnen vorgehen, wie er es im Wahlkampf angekündigt hat?
Dieser Schritt, diese Einigung, diesen Kompromiss über eine schärfere Einwanderungspolitik zu Fall zu bringen, zeigt eigentlich, wie politisch klug, wie geschickt dieser Mann ist. Weil was er sofort erkannt hat, war, Migration ist das Thema, mit dem er diese Wahl gewinnen kann. Und wenn er Biden diesen Erfolg zusteht, dass er hier eine Lösung findet, die die Einwanderung zurückschraubt und dann die Republikaner dann auch noch beteiligt sind, dann würde das seine stärkste Waffe in diesem Wahlkampf neutralisieren. Und deswegen war das taktisch ein sehr kluger Zug. Seine Behauptung war, das Gesetz ist nicht scharf genug, er will etwas viel Schärferes machen. Ja, werden wir sehen, in seiner ersten Amtszeit hat er sehr wohl gewisse Schritte unternommen, zum Beispiel diese Mauer an der Grenze zu Mexiko gebaut, deren Wirksamkeit, sagen wir, zumindest umstritten ist. Seine wirksamste Maßnahme damals war, als die Pandemie ausgebrochen ist, hat er de facto die Grenze geschlossen und mit dem Argument von gesundheitlichen Gefährdungen, die dann auch von den Gerichten vorübergehend akzeptiert wurden, einfach keinerlei Asylverfahren mehr zugelassen. Diesen Weg wird er wahrscheinlich wieder gehen. Und ich vermute, er wird Mittel finden, auch wenn gewisse Gerichte mit vielleicht Richtern, die liberal eingestellt sind, ihn dabei verhindern wollen, wird es ihm wahrscheinlich auch gelingen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Südgrenze nach Mexiko, wo jetzt bereits die Einwanderung deutlich zurückgegangen ist, die illegale Einwanderung, weil Biden auch schon ziemlich scharfe Maßnahmen ergriffen hat, dass die weiter gesperrt wird oder sich dieser Zufluss dann weiter reduziert. Und man muss sagen, Bidens größter strategischer Fehler war, dass er 3 Jahre damit gewartet hat, das zu tun. Das hat wirklich bei sehr vielen Wählerinnen und Wählern einfach einen grundlegenden Unmut über die Entwicklung hervorgerufen, weil die USA damals ganz besonders hohe Zahlen an Flüchtlingen erlebt hat und die sich auch im ganzen Land auch ausgebreitet haben, aus dem einen Grund, weil die Gouverneure von Florida und Texas ganz bewusst Flüchtlinge, Asylwerber in die großen Städten im Norden geschickt hat. Der zweite Teil von Trumps Agenda ist die Massendeportation illegaler Flüchtlinge. Er spricht ja von 11 Millionen, die er praktisch in kürzester Zeit alle aus dem Land werfen möchte. Das sind Menschen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in den USA leben. Menschen, die als Kind in die USA gekommen sind und ihr ganzes Leben dort verbracht haben, in die Schule gegangen sind, arbeiten. Und da habe ich meine Zweifel, ob er das wirklich mit der Konsequenz durchziehen kann oder auch nur will, wie er das angekündigt hat, weil es würden dann plötzlich auch die Nachbarn verschwinden von Menschen, die eigentlich auch Republikaner sind, Arbeitskollegen, Haushaltshilfen, Kindermädchen. Also es würde ein Teil der ganzen amerikanischen Gesellschaft würde davon massiv getroffen werden. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass da eher ganz so heiß wird dann auch nicht gegessen, wie das Trumpsche Kochrezept hier lautet. Aber allein die Ankündigungen, die Drohungen werden ein Klima der Angst und der Einschüchterung schaffen, die für Millionen von Menschen in den USA sehr belastend sein werden.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
Harris hatte besonders mit der Verteidigung von Frauenrechten versucht, gegen Trump zu reüssieren. Du hast schon gesagt, Trump wird bei einigen Sachen, die da in diesem Project 2025 stehen, zurückschrecken, weil sie unpopulär sind, zum Beispiel Dinge, die die Abtreibung betreffen. Aber was bedeutet denn diese zweite Amtszeit für Frauen in den USA? Haben die Grund jetzt für Sorge?
Also da muss man wieder unterscheiden. Das eine ist das Atmosphärische. Mhm. Hier ist ein Mann zum Präsidenten gewählt worden, der seine Frauenfeindlichkeit nicht versteckt hat, der auch von anderen Männern umgeben ist, die das ähnlich tun und der auch ganz bewusst darauf gesetzt hat, dass er eine Art von auch Misogynie unter auch gerade jungen Männern hier ausnützt für seine Zwecke. Und das schafft auch eine Atmosphäre, wo sich viele Frauen auch möglicherweise unwohl fühlen werden. Sie werden jetzt nicht aus dem Arbeitsleben herausgeworfen oder es wird sich auch im Familienrecht jetzt all das nichts ändern. Also ich glaube, im praktischen Leben wird Trump jetzt nicht viel Schaden anrichten. Konkretes Thema Abtreibung ist das, wo ein Teil seiner Wählerkoalition tatsächlich noch massive Verschärfungen haben wollen, über die damalige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs hinaus, die den Bundesstaaten das Recht gegeben hat, selbst zu entscheiden, ob sie Abtreibung legal halten oder verbieten. Und wie man weiß, zahlreiche republikanische Bundesstaaten haben ganz, ganz scharfe, strenge Regelungen eingeführt, die die Abtreibung de facto unmöglich machen. Einige Bundesstaaten, wo das geschehen ist, gab es dann Referenden, die dann dagegen gestimmt haben, weil die Mehrheit selbst in den sehr konservativen Teilen der USA, die Mehrheit ist eigentlich dafür, dass innerhalb eines bestimmten vernünftigen Rahmens die Abtreibung legal sein soll. Und da wird Trump wahrscheinlich unter Druck stehen von seinen christlichen, fundamentalistischen Anhängern, möglicherweise auch J.D. Vance, der da sehr auf dieser ganz rechten Welle da mitschwimmt. Und da geht es zum Beispiel um die Frage, die meisten Abtreibungen in den USA, vor allem seit diesem Dobbs-Urteil, finden ja nicht mehr durch Eingriffe, sondern durch Medikamente statt. Die werden über die Post verschickt. Wird man versuchen, das zu kriminalisieren, zu verbieten und damit diese Art der pharmakologischen Abtreibung zu unterbinden? Das ist eine Möglichkeit und das ist das, worauf viele drängen werden. Ob das dann tatsächlich geschieht, lässt sich jetzt im Moment schwer sagen. Trump selbst in der Vergangenheit war eigentlich immer ein Befürworter eines liberalen Abtreibungsrechts. Er ist es erst durch seine politische Positionierung und durch die Anhängerschaft, die er gewonnen hat, hat er da den Vorteil darin gesehen, gegen Abtreibungen vorzugehen. Aber auch in diesem Wahlkampf, als es darum ging, dann ein nationales Abtreibungsverbot nach 15 Wochen durchzusetzen. Und vergessen wir nicht, ungefähr würde das dem österreichischen Abtreibungsrecht entsprechen. Da hat er schon gesagt, nein, das unterschreibe ich nicht, weil das könnte mir im Wahlkampf schaden, weil das ist unpopulär.
Erik, schauen wir noch über den Teich nach Europa. Was bedeutet diese Wiederwahl Trumps für uns alle hier?
Naja, ich glaube, die meisten Europäer, mit der Ausnahme von Viktor Orban und einigen rechten Parteien, zum Beispiel auch unserer FPÖ, hätten sich Kamala Harris gewünscht, die eine Transatlantikerin ist, die die Kooperation mit Europa sucht, die auch der Ukraine weiter im Kampf um ihre Verteidigung gegen Russland diese Unterstützung gewährt hätte, die auch die NATO unterstützt. Und all das ist bei Trump jetzt in Zweifel. Das heißt, Trump ist sicher das schwierigere Partner für Europa. Er war in seiner ersten Amtszeit zum Teil unberechenbar, ausfällig, manchmal wirklich problematisch, aber irgendwo haben die Europäer dann gesagt, naja, eigentlich, wir können mit ihm trotzdem umgehen. Und es ist zum Beispiel interessant, jemand wie Mark Rutte, der ehemalige niederländische Premier, der jetzt NATO-Generalsekretär ist, hat jetzt erklärt, mit Trump komme ich aus. Ich weiß genau ungefähr, wie er tickt und wir werden mit ihm auch weiterhin kooperieren können. Die zwei großen Themen für Europa ist die Frage, wird Trump die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen? Was bedeutet das für die Europäer? Müssen sie das dann alles ersetzen oder lässt man zu, dass die Ukraine jetzt wirklich diesen Krieg verliert und Putin den Krieg gewinnt? Und was bedeutet das für die Zukunft der Europäischen Union? Und das zweite große Thema sind die Zölle, die er verhängen möchte, die der europäischen Exportwirtschaft sehr schaden könnten. Europa könnte dann auch wiederum mit Vergeltungszöllen reagieren. Aber auch das würde der europäischen Wirtschaft nicht helfen, sondern den Schaden nur verschärfen. Also ein Handelskrieg wäre für eine ohnehin schwache Konjunktur in der EU sehr, sehr schädlich. Und Österreich als exportorientiertes Land, industrieabhängiges Land mit einer derzeit sehr, sehr schwachen Konjunktur wäre ganz besonders davon getroffen.
Wenn du eine Einschätzung abgeben müsstest, denkst du, wird Europa unter Trump stärker aufrüsten müssen? Wird man versuchen, sich wirtschaftlich weniger abhängig zu machen von den USA?
Die Aufrüstung ist ohnehin bereits im Laufen aufgrund der russischen Bedrohung. Dass die Europäer überhaupt in der Lage wären, sagen wir, die gesamte amerikanische militärische Stärke zu ersetzen in der NATO oder auch nur die konkrete Unterstützung für die Ukraine, das glaube ich nicht. Das heißt, Aufrüstung würde möglicherweise weitergehen, es würde vielleicht ein bisschen an Schwung gewinnen, aber da sind einfach auch aus der europäischen Innenpolitik der unterschiedlichen Staaten gewisse Grenzen gesetzt. Und auch die wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA, die lässt sich nicht mit Knopfdruck einfach abschaffen. Das sind sehr eng verflochtene Volkswirtschaften, wo beide Seiten davon profitieren. Aber wenn diese neuen Zölle kommen, dann wird Europa weniger exportieren können. Es kann auch dann sein, dass dann noch weniger aus den USA importiert wird. Es kann auch sein, dass Investitionen nicht mehr so stark laufen über den Atlantik wie bisher. Zu einer vollständigen Abkoppelung, die ist nicht in Sicht, die ist eher vorstellbar zwischen den USA und China, weil auch China dieses Interesse hat, hier wirklich sich die Abhängigkeiten hier massiv einzuschränken. Aber letztlich bleiben Europa und den USA auch die Finanzströme, auch über die Börsen, über alle möglichen Aspekte der Wirtschaft doch sehr eng miteinander verbunden. Und ich glaube nicht, dass der Atlantik jetzt tatsächlich um vieles weiter werden wird in wirtschaftlicher Hinsicht als bisher.
Was denkst du, wie sieht China die Lage derzeit? Freuen sie sich über einen Präsident Trump oder hätten sie sich lieber eine Harris gewünscht?
Ich glaube, sie hätten sich sicher Kamala Harris gewünscht, weil sie Trump als unberechenbar empfinden. Und Unberechenbarkeit ist gerade für Chinesen etwas, was sie gar nicht wünschen. Aber bei dem Leibthema der Chinesen, und das ist die Taiwan-Frage, da sind auch die Demokraten nicht freundlich gestimmt. Also Biden war ihnen da auch ein Dorn im Auge, der ja auch seine Unterstützung für Taiwan gegenüber früheren politischen Usancen zumindest verbal etwas verstärkt hat. Und ich glaube, es gibt manche in China, die sagen, naja, mit den Demokraten, die kommen immer mit so moralischen, moralisierenden Ansprüchen. Die reden von Menschenrechten, die reden von der Verteidigung von nationaler Souveränität. Das ist uns alles suspekt. Trump ist ein Geschäftsmann, der macht Deals und wir werden uns schon mit ihm einigen können. Und da ist irgendwo, schwingt noch eine kleine Hoffnung mit, vielleicht ist er bereit, sogar Taiwan zu opfern, wenn es ihm aus irgendeinem Grund interessensmäßig in den Kram passt.
Ein großer Krisenherd ist noch offen, den wir besprechen müssen. Es gibt noch mehrere, aber den müssen wir auf alle Fälle besprechen. Das ist der Nahe Osten, der Konflikt zwischen Israel und den Hamas und der Hisbollah. Welche Auswirkungen hat eine Trump-Präsidentschaft für den Nahostkrieg?
Das lässt sich im Augenblick am allerschwersten voraussagen. In seiner ersten Amtszeit war Trump voll auf der Seite Israels bzw. der rechten israelischen Regierung von Netanyahu, hat Wünsche erfüllt, wie die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem, wie die Anerkennung der Annexion der Golanhöhen, hat hier viel weniger Widerstand oder Kritik hier geäußert, als es dann unter Biden geschehen ist, wobei Biden auch ein treuer Freund Israels war. Gleichzeitig aber, während Biden seit dem 7. Oktober 2023 dem Hamas-Massaker und diesem darauffolgenden Gaza-Krieg Biden doch Israel in seinem militärischen Vorgehen auch ständig unterstützt hat, wenn auch mit vielen kritischen Zusätzen, hat Trump jetzt erklärt, er wird diesen Krieg beenden, in kürzester Zeit. Und gleichzeitig hat er sehr intensiv um muslimische Stimmen gebuhlt, vor allem in Michigan, wo Muslime eine doch bedeutende Minderheit sind, mit dem Versprechen, dieses Blutvergießen in Gaza unter mir wird es sofort aufhören. Wenn man jetzt zurückdenkt, sagt man, Moment einmal, das Letzte, was Netanyahu möchte, ist ein amerikanischer Präsident, der sagt, morgen muss der Krieg aufhören, weil er will ja die Hamas weiter bekämpfen und die Hisbollah überhaupt. Und ich habe auch das Gefühl, und das lässt sich noch nicht genau auf den Punkt bringen, dass die sehr pro-israelische Lobby innerhalb seines eigenen Umfelds etwas schwächer geworden ist. Sein jüdischer Schwiegersohn Jared Kushner hat sich jetzt zurückgezogen, ist nicht mehr dabei. Er ist jetzt mehr umgeben auch von weißen Nationalisten, die ein bisschen in den Rechtsextremismus hineinragen, wo Israel vielleicht weniger freundlich gesehen wird als in anderen Teilen der konservativen amerikanischen Politik. Und seine Begeisterung für, auch sagen wir, für die Diktatoren oder Monarchen am Golf, zum Beispiel dann für den saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman, das wissen wir, der ist stark, das wird weiter bleiben. Und das lässt sich nicht unbedingt mit einer unbedingten Unterstützung mit Israel unter einen Hut bringen. Also ich glaube, Trump könnte in der Situation sein, wo er sich entscheiden muss für Netanyahu, der, sagen wir, auch die Besatzungspolitik im Westjordanland unbeschränkt fortsetzen möchte, oder MBS, den Kronprinz von Saudi-Arabien, der sehr wohl eine Annäherung zu Israel sich weiterhin vorstellen kann, aber nur unter der Bedingung, dass es zu einem Palästinenserstaat kommt. Das hat sich auch seit dem 7. Oktober auch da die saudische Politik geändert. Und mein Gefühl ist, wenn Trump sich dann entscheiden muss zwischen den Israelis und den Saudis, dass er dann möglicherweise stärker zu den Saudis tendiert, als es Israel, wo er ja sehr starke Unterstützung genießt und auch konservative Jüdinnen und Juden in den USA sich derzeit wünschen oder glauben.
Gehen wir noch einmal zurück in die USA. Denn hier laufen einige Verfahren noch gegen Donald Trump. In einigen Prozessen wurde er bereits verurteilt. Wie stehen denn die Chancen, dass es hier noch zu ernsten Konsequenzen für Trump kommt? Könnte er auch Präsident aus dem Gefängnis heraus sein oder ist er mit dieser Wiederwahl komplett aus dem Schneider?
Also wenn er die Wahl verloren hätte, dann hätte er wohl einige schwierige Jahre vor sich gehabt. Aber er hat die Wahl gewonnen und ich glaube, das ist für ihn bezüglich seiner verschiedenen Strafverfahren die beste Nachricht. Da muss man wieder unterscheiden. Es gibt zwei Verfahren, die vom Justizministerium angeregt wurden, von dem Sonderermittler Jack Smith, die sicher beide jetzt eingestellt werden. Smith hat schon selbst jetzt vor, das von sich aus einzustellen, noch bevor er von Trump gefeuert wird, damit er einen Endbericht produzieren kann, damit er das alles auch dokumentieren kann. Also diese Gefahr, dass er hier verurteilt wird wegen seiner Rolle am Sturm aufs Kapitol oder auch seinen sträflich sorglosen Umgang mit Geheimdokumenten in seiner Residenz in Mar-a-Lago, das ist so gut wie erledigt für ihn. Dann gibt es das Verfahren in Georgia, wo es auch um seine Versuche geht, die verlorene Wahl von 2020 irgendwie umzudrehen. Das ist ins Stocken geraten, weil die Chefanklägerin selbst in Schwierigkeiten gekommen ist, weil sie ihren Liebhaber in eine Position gehievt hat und damit jetzt wahrscheinlich nicht mehr diese Anklage fortsetzen kann. Da kann man auch davon ausgehen, dass dieses Verfahren höchstwahrscheinlich einfach im Sande verläuft und endet. Dann gibt es aber auch das Verfahren in New York, das um einen viel geringeren Anlass geht, nämlich diese Schweigegeldzahlungen an den Pornostar. Und dort wurde er ja bereits verurteilt. Also dadurch ist er jetzt bereits ein verurteilter Straftäter und dort sollte jetzt innerhalb der nächsten paar Wochen das Strafmaß verkündet werden. Theoretisch könnte eine Gefängnisstrafe daraus kommen, gegen die er noch in Berufung gehen kann. Da würde er dann zum obersten Gerichtshof von New York hineingehen. Und da kann man auch davon ausgehen, dass es so weit nicht kommt. Ich glaube, dass der dortige Richter dieses Risiko nicht eingeht, dass er möglicherweise nur eine sehr geringe Strafe auf Bewährung oder nur eine Geldstrafe verkünden wird, die dann am ehesten auch tatsächlich schlagend werden könnte. Und das andere, was ihn dann noch finanziell treffen kann, sind verschiedene Zivilverfahren, die auch zum Großteil in New York laufen. Da geht es auch um Frauen, die ihm Vorwürfe machen wegen sexuellen Übergriffen. Da geht es auch um Diffamierung. Und da gibt es auch noch immer ein Verfahren, wo es um eigentlich Betrugsvorwürfe, Bilanzmanipulation in seinem Unternehmen geht. Da geht es in die hunderte Millionen von Dollar, die ihm das alles kosten kann. Und die wird er am wenigsten los. Aber ich glaube, gerade als Präsident wird er schon Mittel finden, damit er da nicht in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Wir müssen uns, glaube ich, nicht darum Sorgen machen, dass er irgendwo am Ende Strafen, die ihm aufgebrummt werden, nicht zahlen kann.
So schlecht es für Trump vor 4 Jahren ausgesehen hat, so sehr scheinen diese ganzen Vorwürfe an ihm abgeprallt zu sein. Vielen Dank, Erik Frey, für diese Einschätzungen.
Ja, sehr gerne.
Alle weiteren aktuellen Entwicklungen und noch mehr Analysen zur Wiederwahl von Donald Trump lesen Sie natürlich auf der Standard.at. Wenn Sie unsere Arbeit hier im Podcast unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. An dieser Folge mitgearbeitet hat meine Kollegin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Nehmen Sie sich bewusst eine Auszeit von den Themen des Tages. Eine Auszeit, die Raum für neue Ideen schafft. Bei Mazda sehen wir Freiraum als Inspiration. Für alle Möglichkeiten, die uns das Leben bietet. Erleben Sie den neuen Mazda CX-80 mit Raum für bis zu 7 Personen in 3 Sitzreihen. Und genießen Sie ein unvergleichliches Fahrerlebnis mit unserem geräumigsten Crossover. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.